Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wir sind in unserer Reihe über Ehe, Familie. Heute bei Thema der liebende Ehemann angekommen. Wie wir schon im Wochenvers, wie das im Wochenvers erklungen ist, ist da ein Befehl an uns Männer gerichtet. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Dieser Begriff, ihr Männer, liebt eure Frauen, oder der liebende Ehemann, weckt in unserer Gesellschaft verschiedene, unterschiedliche Assoziationen wach bei den Leuten. Ne? Männer denken, erwarten bei diesem Begriff Liebe was anderes, was Frauen erwarten. Was zeichnet einen liebenden Ehemann aus? Das ist die Frage. Nun, eines der schönsten Texte über die Ehe gibt uns Aufschluss darüber. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, welches Vorbild soll ich nehmen, dass uns das Wort Gottes gibt? Welchen Ehemann soll ich als Vorbild, als Vorlage, als Text für diese Predigt nehmen? Ja, abgesehen davon, dass ich großen Respekt vor diesem Thema habe, wenn ich durch die Reihen schaue, dann sehe ich einige Männer und ich denke, die könnten es viel besser über dieses Thema reden. Aber Gott sei Dank, wir haben da ein Vorbild. Und Epheser 5 zeigt uns, wer unser Vorbild ist. Es ist ein Text, der sehr oft bei den Hochzeiten vorgelesen wird, bei der Trauung, gehört zu meinen Lieblingstexten zum Thema Ehe und ist uns wahrscheinlich den meisten bekannt. Ich möchte uns heute den Teil vorlesen. Es sind also zwei Teile in diesem Text. Der eine ist an die Frauen gerichtet, der andere an die Männer. Und ich möchte uns heute den Teil an die Männer vorlesen. Und aus dem Teil, der an die Frauen gerichtet ist, einen Vers auch herausnehmen, denn da der Text oder der Vers sagt uns etwas Wichtiges zur Stellung des Mannes in der Ehe. Ich habe den Text jetzt hier mit hineingenommen. Ich bitte uns, dass wir unsere Bibeln aufschlagen, Epheser Kapitel 5. Da es ein längerer Text ist, ist es gut, dass wir den auch in unseren Bibeln lesen, dass wir wissen, wo er steht, dass er sich einprägt. Epheser 5, von zuerst den Vers 23, da steht Folgendes: Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Und dann ab Vers 25: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig ist. So sollen die Männer ihre Frauen lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, jede liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das war der Text für uns Männer, vorgelesen aus der Luther-Übersetzung, 2009er Übersetzung. Falls wir da ja unterschiedliche Formulierungen haben, dass wir es wissen. Nun, wenn wir die beiden Aufforderungen, wenn wir den ganzen Abschnitt auch an die Frauen uns durchlesen, den an die Männer uns durchlesen, dann stellen wir fest, dass der Text an die Männer wesentlich umfangreicher präsentiert, gestaltet wird, als es an die Frauen ist. Der gesamte Abschnitt von Vers 21 bis 33 enthält nur drei Verse an die Frauen, aber acht Verse an den Mann. Und zwei Verse vom ganzen Abschnitt sind dann an beide gerichtet. Diesem Teil an die Männer, was sehr bemerkenswert ist, finden wir dreimal den Aufruf zu lieben. Männer, liebt eure Frauen. In Vers 25, in Vers 28, so sollen die Männer ihre Frauen lieben, so wie Christus. Und Vers 33, jeder liebe seine Frau. Also wir merken schon, das sind eindringliche Worte. Es ist ein Gebot, das an die Männer gerichtet ist. In dem Teil an die Frauen, da werden die Frauen nicht aufgefordert, die Männer zu lieben. Da legt Apostel Paulus Wert auf etwas anderes. Darüber will ich heute nicht reden. Aber an einer anderen Stelle im Neuen Testament werden die Frauen einmal aufgefordert, ihre Männer zu lieben. Hat es einen Sinn, liebe Männer? Hat es einen Sinn? Ich denke ja. Wir kennen uns, liebe Männer. Wir sind überwiegend sehr sachorientiert. Gegenstände, Dinge, Technik, die begeistern uns mehr, wenn wir ehrlich sind, als Beziehungen. Wenn wir irgendwo schrauben, basteln können, etwas anfassen, ja, reparieren, zerstören, das macht uns viel Spaß. Bei Beziehungen tun wir uns schwer. Und Gott, unser Schöpfer, kennt unser menschliches Wesen sehr, sehr gut. Deshalb ist die Formulierung an uns Männer wesentlich eindringlicher und umfangreicher. Wir brauchen klare Worte, Befehle. Wir brauchen Erklärungen dazu, warum wir das machen müssen. Und ich möchte heute vier Eigenschaften eines liebenden Ehemannes uns darstellen. Alex hat schon sieben dargestellt, seine Sieben-Punkte-Predigt war kurz. Ich will auf vier Eigenschaften eines liebenden Ehemannes eingehen, die ich so aus diesem Text für mich herausgenommen habe. Ich weiß, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Männer, ich stelle keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber für mich war das in dem Moment sehr wichtig, diese vier Dinge. Der liebende Ehemann ist gottbezogen oder lebt gottbezogen. Wie sieht denn ein Gottesbezug eines liebenden Ehemannes aus? Es war für mich sehr beeindruckend, dass in diesem Text über die Ehe, über unsere Verantwortung für die Frauen, sie zu lieben, 10-mal Bezug auf Christus genommen wird. Da wird Christus genannt, da wird er als Herr genannt. Da werden Pronomen gebraucht für Christus, er, sich selbst. Und wo mir das aufgefallen ist, dachte ich, wow, eigentlich sind wir gar nicht fähig, alleine, ohne Bezug zu haben zu dem, der die Liebe ist, wirklich zu lieben. Es ist unmöglich für uns. Nur wenn wir die Liebe kennen, wenn wir mit dieser Liebe in Verbindung sind, wenn wir von ihr lernen, dann werden wir fähig sein zu lieben. Dem Verb lieben liegt hier im Original das griechische Wort Agape zugrunde. Die meisten wissen das, dass es im Griechischen unterschiedliche Begriffe für die Liebe gibt, für diese göttliche Liebe, für diese Quelle der Liebe, der Gott ist, wird das Wort Agape gebraucht. Es gibt noch das Philia, die freundschaftliche Liebe, und Eros, die romantische Liebe. Die Agape-Liebe ist die göttliche Kraft in der Ehe, ohne die sie in ihrer Menschlichkeit untergehen würde. Die Agape ist die göttliche Kraft in der Ehe, ohne die sie in ihrer Menschlichkeit untergehen würde. Was sagt uns die Bibel zu dieser Agape-Liebe? 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Und im Originaltext steht da, Gott ist Agape. Gott ist die Liebe. Liebe ist sein Wesen. Diese Liebe wurde in Jesus Christus für uns sichtbar gemacht. Deshalb nimmt Apostel Paulus so oft Bezug auf Jesus Christus in diesem Text, wenn er sich an uns Menschen richtet, um uns klarzumachen, alleine schaffen wir das nicht. Römer 5, Vers 8, da wird uns deutlich gemacht, wie Gott diese Liebe für uns sichtbar gemacht hat. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren, hat seine Liebe ihn bewegt, für uns ans Kreuz zu gehen und uns eines Tages heilig und untadelig vor sich darzustellen, vor Gott darzustellen. Das ist eine Liebe, die für uns als Vorbild sein soll. Und das ist beeindruckend, wie Apostel Paulus hier die Liebe Christi zur Gemeinde entwickelt, wie er sie darstellt. Ja, er hat alles hingegeben und er arbeitet an seiner Gemeinde, damit er sie eines Tages heilig vor sich hinstellt, vollkommen, ohne Flecken, ohne Runzeln. Und das macht er dauernd, auch jetzt, wenn wir hier sitzen, in unserem Alltag. Jesus Christus hat sich für uns hingegeben, um dieses Ziel mit uns zu erreichen. Liebe Männer, wir dürfen nicht in den Trugschluss verfallen, wenn hier über Christus geredet wird, wie er seine Gemeinde reinigt, heiligt, dass wir dafür zuständig sind, das auch unseren Frauen zu machen. Wir sind nicht für die Errettung unserer Frauen zuständig. Allein Jesus Christus macht das. Und doch ist es beeindruckend zu sehen, wie diese Agape-Liebe wirkt. Was passiert bei unserer Hinwendung zu Gott, bei unserer Bekehrung zu Gott? Gott gießt seine Liebe in unsere Herzen aus durch seinen Heiligen Geist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott gießt seine Liebe in uns aus, mit der wir lieben dürfen. Manche Männer sagen, ich kann meine Frau nicht mehr lieben. Sie hat mich zu oft enttäuscht. Ist diese Liebe ein Teil von dir geworden, lieber Mann? Die Gemeinschaft mit Gott durch das Lesen des Wortes Gottes, durch das Betrachten des Wortes Gottes, durch das Gebet, durch das Nachdenken über das, wie Jesus Christus ist, sollte Priorität Nummer eins sein, liebe Männer, in unserem Leben. Das, die Gemeinschaft mit ihm, die soll uns prägen, die soll uns füllen, die soll unsere Bedürfnisse stillen. Und da können wir lieben lernen, nur in dieser Gemeinschaft mit unserer Gott. Deshalb ist es so wichtig für uns, liebe Männer, dass wir uns Zeit nehmen, um in dieses vollkommene Wort reinzuschauen, um uns davon prägen zu lassen. Jemand sagte, ein Mann, der nicht geistlich ist und seinen Sinn durch das Wort Gottes erneuert, ist eine Gefahr für seine Familie. Liebe Männer, wenn wir nicht geistlich werden, wenn wir unseren Sinn durch das Wort Gottes nicht erneuern lassen, dann werden wir zur Gefahr für unsere Frauen, für unsere Familien. Ich erinnere mich gerne an ein Ereignis aus meiner Kindheit. Wenn unser Vater von der Arbeit nach Hause kam, begann für ihn die sogenannte Spätschicht. Arbeit zu Hause, Zeit mit uns Kindern, Hinwendung zu unserer Mutter, den Dienst in der Gemeinde mit Besuchen, Hilfeleistungen alten Menschen, da er ein Diakon war. Und wir Kinder liebten es, abends bei ihm im Bett zu liegen. Wir scharten uns um ihn rum, um den biblischen Geschichten zu lauschen, die er uns erzählt hat, angefangen von der Schöpfung über Abraham, Josef, Mose, Daniel und so weiter. Es waren spannende Geschichten. Und er erzählte, und plötzlich entstand eine Pause. Und wir hören, wie der Vater tief atmet. Er schläft schon. Er war müde, er war ausgelaugt. Und hier, Papa, weiter, weiter. Nun, es ist verständlich, ja, wenn man nonstop durcharbeitet. Ich war gerne mit ihm dabei oder bei ihm, wenn er handwerklich irgendwas gemacht hat, in seiner Werkstatt, im Hof, Garten, im Stall. Und mir ist aufgefallen, dass er immer wieder plötzlich verschwunden war. Mich hat es gewundert. Ich bin dann, habe mich auf die Suche gemacht. Manchmal habe ich ihn auf dem Dachboden, manchmal in der Schlafstube gefunden, wie er auf den Knien stand und ganz innig zu Gott gerufen hat. Wisst ihr, liebe Versammlung, als ich selbst Vater wurde, begriff ich, wie wichtig diese Zeit für meinen Vater damals war, um bei der Quelle des Lebens zu bleiben und Kraft, Motivation für seinen Dienst an der Familie zu erhalten. Liebe Männer, unsere vertikale Beziehung wird unsere horizontale Beziehung reflektieren und wesentlich beeinflussen. Ohne diesen persönlichen Gottesbezug zu dieser Quelle des Lebens bleiben wir Egoisten, so wie wir von Natur aus sind. Wir bleiben selbstbezogen, wir bleiben selbstsüchtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns formen und prägen lassen. Ich möchte auch ein Wort an die Frauen richten. Es ist so schön zu sehen, wenn Männer ihre geistliche Verantwortung vernachlässigen, dass es Frauen gibt, die das übernehmen, die das für ihre Männer übernehmen. Und sie stellen sich in diesen Riss und sie übernehmen die geistliche Führung ihrer Familie. Sie schöpfen ihre Kraft von Gott. Sie leiten die Familie an. Sie geben die Richtung an. Und liebe Frauen, ihr habt eine Medaille verdient, wenn ihr euch so hingibt an eure Familien. Und das Wort Gottes gibt uns eine Verheißung, gibt euch eine Verheißung. Eure Männer, eure Kinder werden geheiligt durch euer Leben, durch das Bleiben an der Quelle. Gott segne euch dafür. Der liebende Ehemann ist initiativ. Nun, es ist ein Wort, das wir vielleicht nicht ganz zuordnen können. Nicht alle können das vielleicht verstehen. Apostel Paulus sagt in Vers 23, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und ist Retter des Leibes, Retter der Gemeinde. Das ist eine Aussage, die in unserer Gesellschaft viele Gemüter erregt. Oft werden Christen über diese Aussage belächelt, Männer werden belächelt. Die feministische Bewegung bringt diese Aussage zu Weißglut. Manche Männer erfüllt dieser Satz, dieser Vers mit Stolz. Sie sehen darin einen Vorteil und fordern von ihren Frauen tatsächlich bedingungslose Unterordnung. Wie auch immer Menschen darüber denken oder es ausleben, es ist Gottes Ordnung für die Ehe. Übrigens, liebe Männer, ist uns bewusst, dass Christus unser Haupt ist? Denn Christus ist das Haupt der Männer oder des Mannes. Wir sollen uns ihm unterordnen. Aber nirgends in der Schrift werden wir aufgefordert, Unterordnung von unseren Frauen zu fordern. Nun, es liegt in der Natur des Mannes, sich auf sich selbst zu fokussieren. Du sorgst dafür, dass ich satt bin. Du sorgst dafür, dass es ruhig ist, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dass es ordentlich ist, aufgeräumt ist, dass ein gutes Essen auf dem Tisch steht, dass ich mich einfach gut fühle. Denn ich war ja den ganzen Tag im Einsatz für meine Familie. Habe ich das nicht verdient? Wisst ihr, vor der Hochzeit sind Männer bereit, den Frauen die Sterne vom Himmel zu holen. Und kurze Zeit nach der Hochzeit haben sie Mühe, eine Flasche oder eine Kiste Mineralwasser aus dem Keller zu holen. Nun, Christus macht uns vor, wie ein Haupt sein soll. In diesen Versen geht es achtmal um sie. Für sie, die. Es geht nicht um du, Mann. Es geht nicht um mich, sondern Jesus Christus fokussiert sich ganz auf die Gemeinde. Das Wort Initiator kommt aus dem Lateinischen und meint Beginner. Jemand, der etwas veranlasst und dafür verantwortlich ist, dass es läuft. So sollen wir Männer sein und Jesus Christus soll unser Vorbild darin sein. Er hat die Initiative ergriffen. Er hat sich freiwillig seinem Vater im Himmel unterordnet. Er verzichtete auf den Himmel. Er kam zu uns auf diese Erde. Er geht auch heute Menschen nach. Er setzt sich für uns als Gemeinde unermüdlich ein. Er kümmert sich um jeden einzelnen seiner Kinder. Das ist ein Leben voller Hingabe und ein Leben im Dienst für die Gemeinde. So sollen auch wir handeln. Denn die Liebe Christi drängt uns, heißt es in 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi soll uns drängen, die Beginner zu sein, die Initiatoren zu sein für alles, was in der Familie anfällt. Wir haben diese Position nicht erhalten als Häupter, um zu herrschen und zu bestimmen. Es bedeutet, nach Christi Vorbild zu dienen, Es bedeutet Hingabe, ganze Hingabe an meine Frau und an meine Familie. Es ist ja so wie mit unserem Körper. Apostel Paulus gebraucht hier auch den Körper, wie man sich um seinen Körper kümmert. Und der Kopf ist doch kein Tyrann. Der Kopf ist doch kein Tyrann des Körpers. Wir funktionieren nur in der Gesamtheit von Kopf und dem Rest unseres Körpers. Für mich war interessant zu sehen, so ein Aspekt dieses Initiators sein. In Vers 29 wird uns gesagt, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr, die Gemeinde. Nun, nähren und pflegen. Ja, ich denke, es ist durchaus wörtlich gemeint. Die Initiative des Mannes sollte sein, für seine Familie zu sorgen, arbeiten zu gehen, Geld verdienen, Wohnraum zu schaffen, die Familie zu ernähren, die Familie zu beschützen, dafür zu sorgen, dass es der Frau in erster Linie gut geht. Er soll sich um die Kinder kümmern. Leider belassen viele Männer es dabei. Sie arbeiten fleißig, machen Überstunden, verdienen Geld in verschiedenen Nebenjobs. Und das mit guten Beweggründen, damit es meiner Familie gut geht. Doch oft beginnen die Beziehungen zu bröckeln. Und plötzlich wundern sich die Männer. Wieso? Ich habe mich doch so dafür eingesetzt, dass meine Frau ein gutes Haus hat, die modernste Einrichtung hat, ein tolles Auto, Geld, um sich alles zu leisten, was sie sich wünscht. Ich habe doch das alles für meine Frau gemacht. Warum zerbricht unsere Beziehung? Liebe Männer, wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Frauen auch seelische Bedürfnisse haben, die oft wichtiger sind als materielle Güter und viel Geld. Deshalb gibt es auch ein Nähren und Pflegen durch Worte. Dazu gehören ermutigende Worte, dass ich meine Frau ermutige, auch wenn nicht alles so klappt, wie man sich das vorstellt, dass ich ihr Komplimente gebe, nicht nur am Tag der Hochzeit, sondern mein Leben lang. Dass ich mir Zeit nehme zum Hinhören, dass ich teilnehme an ihrem Leben, dass ich Interesse zeige für ihre Sorgen, für das, was sie bewegt, dass ich Verständnis, Zuspruch und Bestätigung liefere. Als wir unseren 25. Hochzeitstag hatten, fragte mich mein Kollege Jakob, wie ist das möglich? Er war wesentlich weniger verheiratet. Nach 25 Ehejahren immer noch glücklich zu sein und mit der Frau zusammenzuleben, die man einst geheiratet hat. Das ist für mich, sagt er noch, unverständlich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sagte ich ihm, ganz einfach, immer wenn ich von der Arbeit heimkomme, bin ich ganz Ohr für meine Frau. Meine Frau darf erzählen, wie ihr Tag war. Da schaut er mich an. Wie? Du setzt dich hin und deine Frau redet und redet? Ja, sage ich. Ich höre ihr sogar gerne zu. Manchmal 15, manchmal 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, was danach alles ansteht. Und du schaltest nicht auf Durchzug? Nein, sage ich, ich höre ihr gerne zu. Das interessiert mich, was sie tagsüber erlebt, was ihre Sorgen sind, wie der Tag mit den Kindern war. Und interessant, ab und zu, Jahre danach, fragt er mich immer wieder, ob es bei mir immer noch so ist, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass ich mich erstmal hinsetze und meiner Frau zuhöre. Ja, sagte ich, das reicht uns nicht mehr aus. Wir nehmen uns einmal in der Woche Zeit, wenn wir unseren Sohn zur Musikschule bringen, dann versuche ich mich frei zu machen abends zu dieser Zeit. Und wir sitzen zusammen daneben in der Bäckerei. Wir trinken einen Kaffee oder wir laufen spazieren am Josefsbach und unterhalten uns. Und das sind so wertvolle Momente für uns beide. Ich muss euch ehrlich sagen, ich musste es lernen. Ich musste lernen, nicht sofort meine Kommentare, meine Korrekturen hineinzubringen, wenn sie mir was erzählt hat. Ich wollte sofort Lehrer sein. Ich wollte ihr sagen, wie es richtig ist. Sondern erst mal zuhören, erst mal bestätigen, erst mal Zuspruch geben. Das war natürlich keine Einbahnstraße. Meine Frau interessiert sich immer, wie war mein Tag? Wir sind wie Männer. Ja, es kam ein kurzes, alles okay, ja, oder gut, müde. Das waren kurze, knappe Sätze, sagen ja alles aus, ja. Oder der Chef war schlecht drauf heute, Problem mit deiner Sendung, ich kriege meinen Auftrag nicht raus oder so. Doch ich habe verstanden, meine Frau will mehr hören. Wie fühlst du dich? Das war ihre Frage. Was bewegt dich wirklich? Ich will teilhaben an deinem Leben. Ja, liebe Männer, das müssen wir lernen. Nähren bedeutet aber auch, geistlich zu ernähren. Wie viel Zeit investieren wir, zusammen das Wort zu lesen und uns darüber auszutauschen, zu beten? Wissen wir, liebe Männer, wie unsere Frauen, wie ihre Beziehung zu Jesus ist, wie sie Jesus lieben? Wissen wir was über ihre Heilsgewissheit? Wissen wir, womit sie zu kämpfen haben? Welche geistlichen Themen sie gerade interessieren? Für meine Frau und für mich sind es wertvolle Momente, wenn das Wort Gottes uns gemeinsam formen und prägen darf. Lieber Mann, eine Frage an dich. Ist deine Frau mehr Christus näher gekommen dadurch, dass sie dich geheiratet hat, als wenn sie dich nicht geheiratet hätte? Das ist nämlich die Zusammenfassung dieses Abschnittes. Apostel Paulus will, dass wir Hilfe sind, dass wir fördernd sind für unsere Frauen, füreinander, dass wir Christus näher kommen, dass wir seinem Bild ähnlicher werden. Ja, liebe Männer, ein liebender Ehemann ergreift die Initiative. Es gibt noch viele andere Bereiche, die ich natürlich nicht angesprochen habe, aber er ergreift die Initiative, um seiner Frau zu dienen und sie zu dem hinzuführen, der sie wirklich glücklich machen kann. Und das ist Jesus Christus. Der liebende Ehemann ist bedingungslos oder liebt bedingungslos. Viele junge Männer versprechen ihren Frauen, jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Ist es nicht so, Männer? Erinnern wir uns an die erste Begegnung, an die Verliebtheit. Wir waren bereit, wirklich alles, alles für unsere Frauen zu geben. Doch nach Jahren müssen Frauen feststellen, dass sie Analphabeten geheiratet haben. Die Männer können nicht so gut ablesen, was die Frauen bewegt. Liebe Männer, wie war das mit unserem Versprechen damals? Ja, wir waren bereit, sogar für unsere Frauen zu sterben. In der Tat werden wir selten die Gelegenheit haben, für unsere Frauen zu sterben. Das ist einfach so. Aber unser Alltag, der wird uns so viele Möglichkeiten bieten, unseren Egoismus, unsere Bequemlichkeit, unsere Selbstliebe, unsere Faulheit sterben zu lassen. Und da sind wir gefordert, liebe Männer. Da müssen wir in den Tod gehen. Wahre Liebe zeigt sich in der bedingungslosen Hingabe nach dem Vorbild Jesu Christi. Und der Vers 25, der sticht hier einfach raus. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Oft wird das Eheleben zu einer Art Handeln. Die Plusse und die Minusse, die werden gegeneinander abgewogen. Und wenn meine Frau dem entspricht, was ich will, meinen Wünschen, Bedingungen, dann werde auch ich nett zu ihr sein. Dann werde ich ihr jeden Wunsch von den Augen ablesen. Wahre Liebe ist unabhängig davon, wie sich der Partner verhält. Sie kann dann fortdauern, wenn sie abgewiesen wird. Sie schreckt nicht zurück vor rücksichtslosem Verhalten des anderen. Sie gibt gerne dem, der sie nicht verdient hat. Durch ihre stille und praktische Art heilt und segnet sie in den kleinen und großen Krisen des Alltags. Liebe Männer, das erinnert mich an 1. Korinther, an das hohe Lied der Liebe. Lasst uns das immer wieder lesen, da hineinschauen. Gottes Ziel war es nicht, dass ein Mann seine Frau als Befriedigungsinstrument und als Arbeitskraft benutzt. Gewöhnlich kann man bei Frauen ablesen, wie ihre Männer zu ihnen sind. Viele Frauen behalten ihre außergewöhnliche Ausstrahlung. Das ist schön, solche Frauen zu beobachten, mit ihnen zu reden. Als ob sie ihre Hochzeit immerfort weiterfeiern, auch nach Jahren der Ehe. Weder Alltag noch Krankheit oder ein fortgeschrittenes Alter können ihnen das nehmen. Nun, der Grund ist ganz einfach. Ihre Männer lieben sie, auch wenn sie die Lebensumstände, das Aussehen, die psychische, die physische Verfassung geändert haben. Ihr lieben Männer, was denkt ihr, wie unsere Frauen aufblühen würden, wenn wir ihnen täglich Wertschätzung entgegenbringen würden? Wenn wir nach ihren wahren Bedürfnissen fragen würden und Möglichkeiten suchen, die auch zu stillen. Wenn wir nicht nach unseren Gefühlen leben, sondern unsere Frauen bedingungslos lieben und für sie das Beste suchen. Es gibt ein schönes Zitat, das heißt, nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden. Es gibt eine schöne Geschichte und ich möchte sie erzählen. Die Geschichte handelt in Afrika. Ein Vater hatte eine Tochter, die nicht so hübsch war. Und in dem Stamm musste ein junger Mann einen Brautpreis bezahlen. Der höchste Preis waren 8 Kühe für eine sehr, sehr hübsche Tochter. Darüber hinaus gab es nicht. Der Mann dachte: Nun, ich weiß, meine Tochter ist nicht so hübsch. Ich kann für meine Tochter höchstens ein Huhn oder vielleicht eine Ziege verlangen. Damit hat er sich abgefunden. Eines Tages steht an seiner Tür ein gut aussehender junger Mann. Der sagt dem Vater: Hallo Herr, ich möchte deine Tochter heiraten. Der Vater natürlich gleich: Was bekomme ich für meine Tochter? Der Mann schaut ihn an: Ja, ich möchte die 8 Kühe für deine Tochter geben. Der Vater war außer sich. Wo das Dorf das mitbekommen hat, für alle war das sehr suspekt. Was hat dieser Mann mit diesem Mädchen vor? Der Vater wendet sich nochmal an den jungen Mann und sagt: Warum willst du mir für meine Tochter 8 Kühe geben? Ja, sagt der Mann, weil ich schon immer eine 8-Kuh-Frau haben wollte. Das war sein Satz. Das war alles, was er gesagt hat. Ich wollte schon immer eine 8-Kuh-Frau haben. Die Geschichte ist ja etwas amüsant, aber auch sehr wertvoll. Wodurch wurde die angeblich nicht hübsche Frau, die schönste Frau, ja durch die Entscheidung dieses jungen Mannes, sie so zu sehen und sie so zu behandeln. Lieber Ehemann, wie du mit deiner Frau umgehst, so wird sie auch sein. Das wird sie ausstrahlen in ihrem Leben. So wird sie sich benehmen. Bedingungslose Liebe ist Liebe um der Liebe willen. Sie zeigt sich gerade bei Fehlern, bei Schwächen, bei Krankheiten, in unserer Geduld, in unserer Güte, in unserem Mitgefühl. Liebe Ehemänner, es gibt einen Schlüssel zu einer glücklichen Ehe. Und der ist, wenn ein Mann niemals aufhört, um seine Frau zu werben und sie bedingungslos zu lieben. Das ist der Schlüssel für eine glückliche Ehe. Wir kommen zum vierten, zum letzten Punkt. Der liebende Ehemann ist treu. Nun, vor 2 Wochen haben wir zum Thema Treue schon eine ganze Predigt gehört. Danke, Andi, die war sehr beeindruckend. Ich möchte heute nur ganz kurz einen Aspekt nochmal betonen und den hervorheben. Apostel Paulus sagt in Vers 31, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Wort Fleisch sein bedeutet so viel wie, diese zwei werden verklebt, verlötet, verschweißt. Das sind die Begriffe, die wir hier anwenden können. Versuchen wir mal ein Blatt Papier zusammenzukleben und nach einer Trocknungszeit das auseinanderzureißen. Wir werden es nicht schaffen, genau an der Stelle das auseinanderzubringen oder gelötete oder geschweißte, gut geschweißte und gelötete Stellen. In der Ehe gab Gott uns einen Rahmen, in dem Mann und Frau unter dem Segen Gottes in einer fürsorglichen und harmonischen Beziehung ihre romantische Liebe ausleben können. Und den sexuellen Lüsten außerhalb dieses Rahmens nachzugehen, einschließlich der Pornografie, ist Untreue, ist Sünde. Es ist eine abscheuliche Sünde, so wird sie uns in der Bibel dargestellt, die man so sehen sollte, wie Gott sie sieht, nämlich extrem ernst. Gott bemüht sich darum, dass wir treu sind, wenn wir diese Verbindung eingegangen sind. Ja, liebe Männer, wir müssen ehrlich sein. Unser Problem ist unsere visuelle Orientierung. Wie das, was wir sehen, das spricht uns an. Vor einigen Jahren musste ich abends länger arbeiten. Außer mir war im Büro nur noch eine Kollegin. Wir haben so dahin gearbeitet. Irgendwann sagt sie zu mir, Jakob, darf ich dir was sagen? Natürlich, jederzeit. Irgendwie bist du anders als die Männer, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Weißt du, die meisten Männer fallen sehr leicht auf Provokationen, Reize und Andeutungen der Frauen rein. Warum ist es bei dir anders? Ja, ich war erst mal erstaunt, habe damit nicht gerechnet, mit dieser Aussage. Wir konnten daraufhin ein Gespräch haben und ich konnte ihr erklären, was wahre Liebe bedeutet. Und dass diese Liebe für mich absolute Treue meiner Frau gegenüber bedeutet, auch im sexuellen Bereich. Liebe Männer, wir dürfen Zeichen setzen in dieser Gesellschaft, die verdorben, die kaputt, die ein kaputtes Bild über Treue, über Liebe hat. Wir dürfen in der Gesellschaft dieses Zeichen setzen und zu zeigen, was wirklich Treue bedeutet. Das sind frontale Angriffe oft an uns Männer gerichtet. Aber es gibt auch leider Verführungen, die oft verdeckt sind für die umliegenden Mitmenschen bei uns, für unsere Frauen. Ich war sehr schockiert in den letzten paar Wochen, nachdem ich mich umgeschaut habe nach Organisationen und Material, um jemandem zu helfen, der auf dem Gebiet der Pornografie Hilfe benötigt. Ich war schockiert, dass wir in einem Land leben, das im Bereich Konsum der Pornografie inzwischen zum Weltmeister aufgestiegen ist. Deutschland steht mit 12,4% gemessen am weltweiten Traffic im Internet vor Spanien, vor Großbritannien, vor USA an erster Stelle. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, es ist schockierend, wie dieser Bereich zum Gott unseres Landes geworden ist. Und diese Pornografie, diese Sucht, die zerstört viele Menschen, viele Ehen gehen dadurch kaputt. Es war für mich auch erschreckend zu sehen, dass das durchschnittliche Alter der Erstkonsumenten bei 11 Jahren inzwischen liegt. Dahinter stehen viele Firmen, viele Betreiber, die sich Milliarden Umsätze machen. Sie verdienen sich eine goldene Nase dabei. Aber auf der einen Seite werden junge Mädchen für diese Produktion von Filmen versklavt, unter Drogen gesetzt. Fast bei allen ist das Selbstbewusstsein, die Persönlichkeit zerstört. Und viele machen ihrem Leben setzen ein Ende durch Selbstmord. Diese Darstellerinnen. Auf der anderen Seite werden bereits Kinder und Jugendliche vergiftet und Männer werden versklavt in ihrem Denken. Es tut weh zu sehen, wie Satan etwas Gutes, was Gott für den Rahmen der Ehe geschaffen hat, entstellt hat und wir Menschen massenweise, wie Männer massenweise da hineinfallen. Pornografie bindet. Es ist eine Sucht, die das Gefühl vermittelt, du bist befriedigt. Und das, liebe Männer, das ist Treuebruch, das ist Ehebruch, das sagt uns die Bibel eindeutig. Jesus sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr, den Ehebruch mit ihr begangen. Gott ist sehr realistisch. Er weiß, wie wir gestrickt sind, liebe Männer. Deswegen wird er auch nicht müde, uns davor zu warnen. Wir sind heute oft nur einen Knopfdruck, einen Klick auf unseren Smartphones davon zu entfernt, uns in dieses Fahrwasser zu begeben. Und das Wort Gottes sagt uns, flieht der Unzucht in 1. Korinther 6, Vers 18. Männer, flieht der Unzucht. Lieber Ehemann, wenn du merkst, dass du ein Problem damit hast, dann rate ich dir, Buße zu tun. Dann rate ich dir, Hilfe zu suchen. Wenn du weiter auf diesem Weg bleibst, das versklavt dich. Das zerstört deine Persönlichkeit und das zerstört letztendlich auch die Beziehung zu deiner Frau. Ich wünsche dir, dass du Augen, dass du Leidenschaft nur für deine Frau bekommst. Nun, liebe Gemeinde, liebe Männer, ich weiß nicht, was dich heute angesprochen hat bei dieser Betrachtung. Kann sein, ein bestimmter Bereich. Ich möchte, dass du dir weiter Gedanken machst darüber, dass du dafür betest, dass Gott dich stark macht, dass er dich zu einem liebenden Ehemann macht. Wenn du sagst, nee, mich hat nichts angesprochen, dann such einfach weiter. Dann schau, wie du der liebende Ehemann werden kannst. Das Wort Gottes liefert uns dazu sehr, sehr viel. Bleib in der Gemeinschaft mit Gott. Nun, diese vier Wörter, gottbezogen, initiativ, bedingungslos und treu, haben so ein Akronym ergeben, das Wort GIBT. Der Anfangsbuchstabe von diesen vier Begriffen ergibt das Wort GIBT. Und daraus vielleicht der abschließende Satz, der liebende Ehemann gibt sich seiner Frau hin, wie Christus sich seiner Gemeinde hingegeben hat. Liebe Ehemänner, lasst uns dem Vorbild Christi folgen und uns hingeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie hingegeben hat. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen mit einem Gebet. Am liebsten würde ich das so machen, dass wir uns als Männer irgendwo treffen. In kleinen Gruppen, in einer großen Gruppe. Und einander ermutigen, gute, liebende Ehemänner zu sein. Dass jeder betet. Nun, das wird jetzt nicht möglich sein nach diesem Gottesdienst. Wir haben Verpflichtungen, wir müssen unsere Familien heimfahren. Ja. Deshalb lasst uns das jetzt gemeinsam machen in einem Gebet. Ich bitte euch, aufzustehen. Ich habe heute ein Gebet vorformuliert. Lasst uns dazu aufstehen, liebe Männer. Ein Gebet vorformuliert. Und dieses Gebet dürfen nicht nur Männer beten, sondern auch Frauen. Nicht nur verheiratete Männer, aber auch unverheiratete Männer, denen noch die Ehe bevorsteht. Ihr dürft das auch beten und bitten, Herr, hilf mir, so ein Mann zu sein. Ich werde das so machen, dass ich immer einen Satz vorlese und eine kurze Pause gebe. Wenn das wirklich dein Anliegen ist, dann bete im Stillen, in Gedanken, diesen Satz für dich, lieber Mann. Und bitte Gott, dass er dich erfüllt mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist, damit du ein dienender, ein hingebungsvoller Mann sein kannst für deine Frau.